eigentlich können wir uns ja freuen, der Miami Grand Prix musste nicht wegen Regen abgesagt werden und das Rennen war auf jeden Fall spannend und gerade am Anfang und kurz vor Schluss richtig spektakulär. Antonelli, der dreht immer weiter auf und ist in einer Beziehung bereits auf dem Level von Senna und Schumacher und er ist der erste Fahrer überhaupt, der seine ersten drei Pole Positions allesamt in Siege umgemünzt hat. Wahnsinn, also absolut irre.
Noch dazu müssen wir sagen, die Upgrades bei McLaren haben einmal wieder gezündet. Max Verstappen ist auch wieder zurück im Spitzenkampf. Er hat lang genug vorne mitgekämpft, ganz munter. Charles Leclerc hatte eigentlich ein super starkes Wochenende, bis dann in den letzten Runden alles für ihn ein bisschen auseinandergefallen ist. Strafen hatten wir auch noch, ein Safety Car, ein bisschen Chaos. Viel Arbeit auf jeden Fall, viel aufzudröseln für uns. Das machen wir jetzt hier bei Im Kreisfahren. Eure Community mit über 3000 Formel 1 begeisterten Fans. Werd gerne auch einer davon. Abonnieren unseren Kanal, dann verpasst in Zukunft nichts. Auf geht's.
Ja, dann fangen wir mal an mit Mercedes. Und zwar, ja, genauer gesagt, Antonelli und Russell. 19 Jahre Antonelli, wir können es nicht oft genug sagen, und WM-Führender. Ja, und er kam als Spitzenreiter nach Miami und hat an dem Wochenende überhaupt keine Spur von Nervosität gezeigt. Der Kurs, der liegt ihm ja sowieso. Das haben wir in seiner ersten Saison letztes Jahr dann auch schon gesehen. Und ja, bei George Russell ist es genau andersrum. Der mag den Kurs überhaupt nicht, kommt damit nicht zurecht. Aber dass Antonelli Russell dann so dominieren würde, damit hätten wahrscheinlich nicht viele gerechnet. Ja, Pole am Samstag, Sieg im Grand Prix, haben auch den verpatzten Sprint ein Stück weit wieder gut gemacht. Mhm. Und bei dem ist er ja von Startplatz 2-2 ins Rennen gegangen. Also hat er ja auch in der Sprintqualität eine gute Leistung gezeigt schon. Hat aber beim Start dann einige Positionen verloren. Wurde dann am Ende nur Sechster. Also da wäre definitiv mehr drin gewesen.
Na, auf jeden Fall. Grundsätzlich waren die Starts bei den Mercedes wieder ein kleines Problem, ein Übel. Ja, das müssen sie abstellen auf jeden Fall. Davon abgesehen aber war Kimi Antonelli an diesem Wochenende beinahe perfekt unterwegs. Ja. Qualifying, das Rennen hat er mega, mega souverän und ja, sehr erwachsen über die Runden gebracht. Auch er hatte so seine Problemchen, wie man immer am Funk gehört hat, aber alle Probleme konnte er irgendwie umfahren und ist dann am Ende auch noch Lando Norris weggezogen. Der hatte seinerseits dann auch ein paar Problemchen. Sei es drum, das soll die Leistung von Antonelli nicht schmälern. Der Junge ist wirklich erst 19, das ist kompletter Wahnsinn. Er hat mit seinem dritten Sieg in Folge jetzt von 4 Rennen, muss man sich auch mal vorstellen, natürlich seine Führung in der Fahrerwertung ausgebaut. Ja, 20 Punkte liegt er jetzt schon vor George Russell. Das ist eine ganze Menge Holz auf jeden Fall. Und du hast es schon gesagt, er ist der erste Formel-1-Pilot in der Geschichte, der seine ersten drei Pole-Positions allesamt in Siege ummünzen konnte, dann im Grand Prix. Chapeau, ja, damit ist er wirklich in ganz, ganz großen Sphären. Auch die ganze Statistik schon, dass er überhaupt ab seiner ersten Pole gleich noch zwei weitere dranhängt, also direkt zum Start seiner Pole-Position-Karriere drei hintereinander weg. Das haben vor ihm nur Senna und Schumacher geschafft, Michael Schumacher wohlgemerkt. Das sind schon Namen, mit denen, wenn man verglichen wird, und das gibt die Statistik her, das verheißt Großes.
Ja, und wie gesagt, ne, keiner bisher in der Geschichte hat es geschafft, drei Pole-Positions hintereinander direkt zum Debüt sozusagen, also erste Pole-Position, dann drei hintereinander und alle drei in Siege umzuwandeln, ja. Also es ist echt verrückt. Crazy. Ja, beeindruckend ist auch, dass er Russell eben so stark im Griff hatte, ja, auch wenn Russell Miami nicht so besonders mag, aber ja, genau das ist eben der Punkt, das darf man nicht vergessen, Russell liegt Miami nicht, aber darf natürlich auch die Leistung von Antonelli nicht schmälern, das wollen wir damit auf keinen Fall sagen, sondern das ist halt eine klare Schwäche von Russell, das heißt aber trotzdem, dass da jetzt, man nicht zu viel drauf geben sollte, was jetzt dieses Teamduell angeht, aber umso spannender wird es dann eben in Kanada. Das ist nämlich traditionell eine von Russells stärksten Kursen und falls Antonelli ihn da auch schlagen sollte, ja, dann würde es schon so langsam ein bisschen nach Wachablösung riechen bei Mercedes, aber ich bin auch mega gespannt. Also man muss aber trotzdem klar sagen, Russell hat ja auch im bisherigen Saisonverlauf, die Saison, ihr wisst es ja, ist ja noch relativ jung, in Japan hat er auch ein bisschen Pech gehabt, da hat er durchaus auch gewinnen können, auch wenn Antonelli da den Start ebenfalls verbockt hatte und deutlich verbockt hatte. Ja, aber man darf nicht vergessen, gerade 2024 und insbesondere 2025, da lief Russell echt wie ein Uhrwerk. Und traditionell, wenn man mal so in die Formel-1-Geschichte zurückblickt, ist das auch der größte Vorteil von etablierten Topfahrern. Ja, die Konstanz über eine ganze Saison. Können auch ein bisschen so auf Norris schielen und Piastri letztes Jahr. Also das ist schon etwas, was sich über die Saison dann auch zeigen muss. Nichtsdestotrotz phänomenal, was Antonelli da momentan leistet.
Ja, wir müssen auch beobachten, wie sich Kimi Antonelli dann in Europa schlägt. Er war ja
Oh
letztes
ja.
Jahr schon sehr, sehr stark bei allen Überseerennen, aber in der Europasaison, bizarrerweise, hat er da deutliche Abstriche machen müssen, hat da wirklich Fehler aneinandergereiht, war vom Tempo her nicht ganz da, vielleicht hier und da ein Stück weit die Konzentration, die ihn da verlassen hat. Bisschen bizarr, aber Kimi Antonelli ist jung, er macht Fortschritte, er hat einen riesigen Sprung gemacht vom letzten Jahr auf dieses Jahr, wenn er dann auch in Europa gut unterwegs sein kann. Ah, dann bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie es dazu geht. Und ja, ist auf jeden Fall eine Menge Pfeffer drin in diesem Team-Duell bei Mercedes. Mal gucken, ja, ob sich George Russell dann wieder zu alten Höhen aufschwingen kann und über die Konstanz dann vielleicht seinem jungen Teamkollegen da ja irgendwie eins auswischen kann, ja, im Sinne der WM. Oder ob Kimi Antonelli jetzt wirklich auch schnell und konstant ist. Ha, großes Fragezeichen auf jeden Fall. Das ist etwas, da werden wir drauf gucken müssen. Und vor dem Kontext, dass Mercedes ja überhaupt keine Upgrades gebracht hat jetzt zum Miami Grand Prix, ist das natürlich auch nochmal ein spannender Aspekt. Die Upgrades, Sebastian, die kommen dann nach Kanada und die Konkurrenz zittert wahrscheinlich schon, oder?
Ja, also man muss sich da jetzt schon echt fragen, wie das dann in Kanada ausschauen wird. Aber es ist nicht so, dass Mercedes keine Schwächen hatte oder hat. Teamchef Toto Wolff hat dann auch nach dem Rennen in Miami am Sonntag ganz klar den Finger in die Wunde gelegt und hat dann auch wörtlich gesagt, die schlechten Starts, die seien inakzeptabel. Und auch wenn er in der Vergangenheit sowohl Russell und insbesondere Antonelli da kritisiert hat, dass sie da mehr üben müssen, war das in dem Fall ganz klar auch als Appell an die Ingenieure gemeint und eben nicht an die Fahrer. Ja, nichtsdestotrotz, Antonelli muss sich bei den Starts natürlich noch steigern. Er hat es jetzt besser gemacht in Miami als noch zum Beispiel in Japan, aber er hat es auch das ganze Wochenende dann immer wieder betont in verschiedenen Interviews, dass er da, was die Kupplung angeht, auf jeden Fall noch Defizite hat. Und das ist das, was ihn auch sympathisch macht, dass er da auch auf der einen Seite jetzt so stark abliefert, auf der anderen Seite sehr bescheiden bleibt und auch immer wieder darauf hinweist, was er auch besser machen muss. Und ja, du hast es richtig gesagt. Also für Kanada steht jetzt halt ein großes Update. Paket ins Haus und da muss man sich wirklich fragen, ob das dann die Hackordnung im Grid dann nochmal zementieren wird zugunsten von Mercedes. Also wird sehr, sehr spannend.
Ja, wie gesagt, ne, Mercedes ist ohne Upgrades nach Miami gereist. Sie haben am Ende des Tages dann ja trotzdem den Grand Prix gewonnen und Antonelli
Ja.
war eigentlich das ganze Wochenende vorne dabei. Der sechste Platz im Sprint war ja auch nur aufgrund einer Strafe. Also eigentlich war die Pace zumindest bei Antonelli enorm, ja. Und wenn sie jetzt dann noch neue Teile bringen in Kanada, bin mal gespannt, wie dann der Abstand zum Rest des Feldes wieder ausfällt oder wie viel größer er dann wird. Wir können ja davon ausgehen, dass der Mercedes dann ja durch Upgrades schneller und besser wird. Ja, ja, das wird mega spannend zu sehen sein. Die McLarens haben es ja vorgemacht. Ja, mit einem Upgrade kann man große Schritte nach vorne machen. McLaren war da auch einmal mehr stärker als Ferrari. Die hatten ja auch viele, viele neue Teile am Auto. Und auch Red Bull, ja. Bei Red Bull ist der Sprung auch gut ausgefallen. Die sind weit nach vorne gekommen, zumindest in Person von Max Verstappen. Es wiederholt sich da auch ein bisschen so, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, vielleicht dann auch noch in den Fahrernoten etwas ausführlicher, aber kleiner Spoiler, ja, Isaac Hadjar, der arme Hund, dem droht wieder das gleiche Schicksal wie all seinen Vorgängern. Er scheint irgendwie dran zu sein, startet gut in die Saison und mit jedem Upgrade dann, oder jetzt zumindest mit dem ersten, kann Max Verstappen auf einmal richtig zulegen und er, also in dem Fall eben Hadjar, hängt dann hinten dran, fängt an Fehler zu machen und ist plötzlich im Nirgendwo. Hoffen wir, dass sich das dann nicht fortführt, ja, hoffen wir, dass Miami in der Hinsicht eine Ausnahme bleibt. Aber wie gesagt, soweit der Vorgriff dann auf das nächste Rennen Ende Mai in Kanada. Es ist super, super spannend. Wir sind sehr gespannt, wie sich dann die Hackordnung darstellt. Ob Mercedes weit, weit vorne weg sein kann oder ob Ferrari und McLaren und Red Bull und alle anderen natürlich da noch mehr aus ihren Upgrade-Paketen rausholen können. Ihr dürft nicht vergessen, viele, viele Teams hatten neue Teile dabei, aber es war ein Sprintwochenende, sprich, alle hatten eigentlich nur ein freies Training Zeit, um die Upgrades zu verstehen. Auch wenn das Training 90 Minuten lang war, also ein bisschen länger als sonst. Es ist natürlich viel zu wenig Zeit, um da ein optimales Setup zu finden, um alle Upgrades richtig überprüfen zu können. Das wird in den nächsten Rennen sicher noch weiter passieren. Alle Teams werden optimieren. Kann also sein, dass dann die Teams, die jetzt schon Upgrades gebracht haben, trotzdem den Mercedes einheizen können. Wir sind mega gespannt auf jeden Fall.
Ja, und da können wir mal ein bisschen über Red Bull reden, denn die haben ja ein Upgrade gebracht, wie eigentlich alle, aber da hat man auch gesehen, es hat wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen, zumindest bei Verstappen. Patscher hat dann
Gute
selber
Nachricht an
eingeschlagen, da
dieser
kommen
Stelle
wir.
für Pierre Vacher, oder? Also Upgrade funktioniert, er wird seinen
Ja,
Job wohl erstmal behalten dürfen.
wir haben ja, genau, wir haben ja vor dem Wochenende darüber geredet. Der Technikchef Pierre Vacher, dessen Karriere bei Red Bull, die hing so ein bisschen am seidenen Faden. Wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, dann hätte er wahrscheinlich die Koffer packen können, aber er hat gute Arbeit geleistet, das ganze Red Bull-Team hat gute Arbeit geleistet und Verstappen hat ja wirklich über weite Strecken dann sehr lange vorne mitgemischt am Sonntag und war das ganze Wochenende auch definitiv der große Dominator. Der Isaac Hatcher hat dann ja über das ganze Wochenende so eine Mischung aus Pech und eigenen Fehlern an den Tag gelegt und ist mit dem Update, du hast es ja schon gesagt, nicht wirklich so gut zurechtgekommen wie eben Max Verstappen. Und zu Max Verstappen, da wäre vielleicht ja mehr oder weniger drin gewesen, kann man sich jetzt natürlich darüber streiten. Er war zumindest mal der einzige Topfahrer, der in der Safety-Car-Phase in die Box zum Reifenwechsel gegangen ist. Er war nicht der einzige Fahrer, aber der einzige Topfahrer da vorne und ist dann von Medium auf Hard gegangen, ist dann natürlich auch sehr weit zurückgefallen, weil das Feld da sehr, sehr eng beieinander war. Aber es war kein Problem, er ist in wenigen Runden dann wieder an die Spitze zurück, ist da wie so ein heißes Messer durch die Butter geschnitten. Und ja, man kann auf jeden Fall sagen, er stand jetzt, das Auto in Kombination mit ihm ist auf jeden Fall ein Kandidat für die Top 3 bis 5. Hat ja dann bei ihm auch zu Platz 5 dann gereicht, mit ein paar Hin und Her, Strafen, Hin und Her schubsen. Ja, hat er ja
Kommen wir noch
eindrucksvoll
drauf zu
bewiesen.
sprechen, ja.
Kommen wir auch noch drauf zu sprechen, ausführlich genug. Aber ja, und auch da wieder, ne, wir müssen auch mal erstmal jetzt abwarten, weil das erste Rennen mit diesen ganzen großen Upgrades kann auch sein, dass Hatcher zum Beispiel in Kanada schon viel, viel besser in Tritt kommt wieder.
Ja. Wie gesagt, Max Verstappen hat ja auch noch eine Strafe bekommen. Er hatte die weiße Linie überfahren beim ja, Herausfahren aus der Box nach seinem Stopp. Ja, er war nicht der Einzige. Also Strafen gab es da, weiß Gott, genug. Ich denke, am Ende des Tages zählt so ein bisschen das Gefühl und das Gefühl bei Max Verstappen oder das Gefühl, was er uns allen auch vermittelt hat. Er fühlt sich deutlich wohler im Auto und das ist, glaube ich, die beste Nachricht. Wenn er sich wohlfühlt, kann er auch viel, viel mehr extrahieren. Er hat es in jedem Interview mehr oder weniger betont. Das Auto kommt ihm jetzt viel mehr entgegen, er kann da mehr ans Limit gehen und das ist auf jeden Fall etwas, das ist natürlich für die gesamte Konkurrenz gefährlich. Wenn Max Verstappen sich wohlfühlt, dann kann er auch tolle Dinge mit dem Auto anstellen und davon gab es jetzt schon eine kleine Kostprobe zu sehen. Er hat es hier und da natürlich auch übertrieben im Rennen, das dürfen wir nicht vergessen. Gerade nach dem Start war er wieder
Schon sehr hart unterwegs gewesen
beinhart
teilweise.
unterwegs. Er hat auch Carlos Sainz übrigens ziemlich unsanft rausgedrängt beim Überholmanöver. Sainz war nicht begeistert davon. Er hat sich auch geäußert, so muss das denn sein nach dem Motto, er kommt doch eher an mir vorbei, aber das ist halt Max Verstappen, wie er lebt und lebt, ja. Er lässt seiner Konkurrenz da wirklich nicht den Hauch einer Chance mit, naja, teilweise grenzwertigen Mitteln. Dass er sich sowas aber traut, ist natürlich ein Beweis dafür, dass er sich im Auto wohlfühlt. Inwiefern sich Hadja dann auch wohl gefühlt hätte, vermögen wir nicht zu sagen. Er war ein bisschen einer von einigen Pechvögeln dieses Rennwochenendes. Er wurde ja disqualifiziert nach dem Qualifying, weil die Bodenplatte, der Unterboden, links und rechts ein paar Millimeter zu knapp bemessen war. Da haben sich die Ingenieure irgendwie vertan oder die Mechaniker. Ich weiß nicht genau, wie sowas passieren kann. Er musste dann das Rennen natürlich aus der Box in Angriff nehmen, war dann natürlich auch mit ein bisschen Übermut unterwegs und hat da einen sehr, sehr leichtsinnigen Fehler gemacht. Ja, er hat gerade jemanden überholt und ist dann in diesen engen Streckenteil gekommen, wo die Mauer natürlich besonders nah sind, diese Mickey-Maus-Schikanen, und hat sich dann minimal vertan, hat links dann innen die Wand berührt. Das passiert mir beim Kartfahren auch öfter, wenn die Vorderachse ein bisschen mehr Grip hat, als ich es erwarte.
Da
Plus,
passiert halt dann nicht so viel, ne?
genau,
Beim
so ein Go-Kart
Kartfahren.
übersteht es ohne Probleme. Der Red Bull von Hunter, der ja, hat sich dann gleich die Aufhängung gebrochen. Folglich konnte er da nichts mehr machen, er konnte nicht mehr lenken und dann ging es direkt in die nächstbeste Mauer. Er hat sich maßlos geärgert, natürlich, wie er das immer tut. Sehr, sehr emotional, der Kollege. War nicht sein Wochenende. Mund abwischen und weiter heißt das Motto auf jeden Fall. Es kann ja nur besser werden.
Und bevor wir dann hier gleich weitermachen, schaut mal hier, wir haben im letzten Video euch ja gezeigt, wir haben eine neue Partnerschaft. Ich habe hier zur Feier des Wochenendes auch eine sehr schöne Replika der Strecke in Miami in Holz hier halt im Hintergrund auch aufgebaut. Die wird jetzt fortan hier stehen und ja, das ist ein lasergeschnittenes und handgefertigtes Modell der Strecke. Wirklich nice, super detailliert und besteht tatsächlich aus mehreren Schichten, ja, übereinander sozusagen geklebt und sogar aus nachhaltigem Holz. Das haben natürlich nicht wir gemacht, sondern unser Partner miniracetracks.com. Die produzieren übrigens auch in Deutschland. Haben noch viele, viele andere Strecken aus dem aktuellen Rennkalender und auch ein paar Klassiker im Sortiment. Die Kurse gibt es dann auch in unterschiedlichen Größen und zum Beispiel kleine Modelle für den Schreibtisch oder größere, die man sich dann auch an die Wand hängen kann.
Wenn ihr jetzt auch so ein schönes Streckenmodell haben wollt, egal ob für euch selbst oder als Geschenk für einen geneigten Formel-1-Fan eurer Wahl, klickt hier auf den Link in unserer Beschreibung. Wir haben einen Rabattcode, IKF-10 müsst ihr da eingeben. Dann gibt es 10% Rabatt auf eure Bestellung. Dieser Code ist gültig bis zum 31.07.2026. Also ihr habt noch ein bisschen Zeit. Gönnt euch, die Dinger sind wirklich, wirklich fantastisch. Ja, die kosten ein bisschen mehr als das ein oder andere Produkt, aber es lohnt sich, das versprechen wir euch. Die Qualität ist Deluxe. Also greift auf jeden Fall zu, solange der Code noch gültig ist für euch. Kauft fleißig ein, die Dinger sind großartig. Aber jetzt geht's weiter mit unserer Analyse des ebenso großartigen Grand Prix von Miami.
Ja, und wir machen weiter mit McLaren und da kann man sagen, ja, irgendwie ist alles so ein bisschen beim Alten, ja. Sie sind jetzt wieder an der Spitze dran. Schauen wir mal, ob das in Kanada immer noch so sein wird. Und haben sogar ein Last-Minute-Doppelpodium rausgeholt. Das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg. Und Lando Norris, der wird bestimmt neue Hoffnung geschöpft haben, seinen BM-Titel verteidigen zu können dieses Jahr. Er hatte ja Oscar Piastri vor allem das komplette Wochenende fast im Griff und war sowohl im Sprint als auch im Rennen am Sonntag der klar schnellere Fahrer insgesamt. Konnte zu jedem Zeitpunkt auch mit Antonelli mithalten und hat sich eigentlich keine Fehler geleistet. Also es war schon eine sehr, sehr starke und reife Vorstellung von Lando Norris und der wird immer noch so ein bisschen unterschätzt, finde ich, auch wenn er Weltmeister ist, wird von vielen so ein bisschen belächelt. Ich finde, er hat eine der besten Leistungen auf jeden Fall gezeigt von den Fahrern am Sonntag oder über dieses Wochenende und bin sehr gespannt. Also er hätte es auf jeden Fall verdient, wenn der McLaren auch in Kanada und dann die Rennen danach mithalten könnte mit dem Mercedes.
Ja, du nimmst es schon fast ein bisschen vorweg. Wir werden natürlich in unseren Fahrernoten ganz genau im Detail darüber sprechen, wie wir die Leistungen eines jeden Formel-1-Piloten an diesem Wochenende sehen, bewerten. Und was ihr da vielleicht noch gar nicht wisst und verpasst habt an kleinen Zusatzinfos, da ist der richtige Ort. Die Fahrernoten kommt ja wahrscheinlich morgen, übermorgen, je nachdem, wann wir damit fertig werden. Wir geben auch unser Bestes. Ja, wie gesagt, wir schauen mal, wie es dann in Montreal in Kanada läuft. Da hatte ja Lando Norris letztes Jahr seinen einzigen wirklich richtig großen Fauxpas. Den muss er jetzt natürlich wieder gut machen. Ihr erinnert euch vielleicht, da ist er ja relativ übermütig in einem Duell gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri zur Sache gegangen und er ist ihm da auf der Geraden mehr oder weniger hinten drauf gefahren. Zum Glück konnte Piastri weiterfahren, sonst hätte es da noch richtig Stunk gegeben. Für Lando Norris war das Rennen aber beendet. Großer, großer Rückschlag in seinem Kampf um die WM. Es ist ja zum Glück dann für ihn gut ausgegangen noch am Ende des Jahres. Na, wie alle Norris-Fans das wahrscheinlich so sehen, aber das hätte auch wirklich ein Wendepunkt sein können, nicht nur in Sachen WM, sondern auch in Sachen vielleicht Beziehungen zum Team, zu Oscar Piastri, aber wie Lando Norris so ist, er hat den Fehler natürlich eingestanden, er hat sich da sehr offen und einsichtig gezeigt und ja, wie gesagt, er hat sich davon nicht beirren lassen, schauen wir mal, ob er in Kanada dann dieses Jahr besser unterwegs ist, davon können wir ausgehen, ja, auf jeden Fall, werden wir das beobachten, ja, wie sich das Duell auch gegen seinen Teamkollegen Oscar Piastri so weiterentwickelt, denn der war nämlich auch sehr stark unterwegs. Wie gesagt, im Detail werden wir das in den Fahrernoten erläutern, aber ich finde auch Oscar Piastri ist so ein bisschen in der Berichterstattung zu diesem Rennen bisher untergegangen. Er war für mich einer der stärksten Piloten des ganzen Rennwochenendes. Aber es ist ja genug Chaos passiert, deswegen sind diese Themen vielleicht ein bisschen untergegangen. Chaos, Freud und Leid, alles eng beisammen, gab es doch auch bei Ferrari, Sebastian. Was gerade da alles los?
Ja, also da ist viel passiert, ja. Und paradoxerweise ist Lewis Hamilton tatsächlich in der Fahrerwertung ein bisschen an Charles Leclerc rangerückt nach dem Sonntag, ja. Und das ist natürlich deshalb, weil Charles Leclerc die 20-Sekunden-Strafe für das Verlassen der Strecke bekommen hat, weil er sich dann Vorteil verschaffen hat. Wir gehen gleich auch nochmal in der eigenen Sektion auf die Strafen kurz und knapp, aber sehr präzise ein, damit ihr auch einmal nochmal das im Überblick habt und vielleicht ist euch das ein oder andere entgangen. Ja, dementsprechend Hamilton am Ende 6. und Leclerc 8. und dadurch eben 4 Punkte mehr für Hamilton in diesem Rennen. Leclerc hatte aber Hamilton über den Großteil des Wochenendes wirklich sehr stark im Griff, auch wenn er Hamilton ab und zu mal mit der Pace gleichziehen konnte, hat er aber nicht dauerhaft abrufen können. Und am Sonntag, muss man aber sagen, hatten beide keinen guten Tag. Leclerc hatte eigentlich bis wenige Runden vor Schluss eine fast perfekte Leistung gezeigt. Also ich war da sehr, sehr imponiert. Ich habe mit Dave ja auch, wie wir es immer machen, ein bisschen hin und her geschrieben und habe gemeint, Leclerc ist da wirklich als einer der Besten unterwegs aus meiner Sicht. Aber dann hat er eben diesen fatalen Fahrfehler gemacht. Er hat sich gedreht, ja, und danach noch mehrfach die Strecke abgekürzt und dadurch, ja, viele Plätze verloren, einerseits durch den Fehler, andererseits natürlich durch die Strafe, die er dann bekommen hat.
Ja, er war selbst natürlich bitter, bitter enttäuscht von sich selber. Er hat den Fehler dann auch auf seine Kappe genommen natürlich. Ja, er hätte vielleicht noch Dritter werden können. Da war er gerade im Kampf mit Oscar Piastri dann um den letzten Podiumsplatz. Der vierte Rang wäre ihm auf jeden Fall sicher gewesen. Ja, der Abstand nach hinten war da groß genug. Aber na, so passiert es eben manchmal. Bist du halt das ganze Wochenende super stark unterwegs und auf den letzten, na, 5, 6, 7 Kilometern passiert dann irgendein Murks und dann bringst du dich selber so ein bisschen um die Früchte deiner gesammelten Arbeit, ja. Das ist bitter, aber so ist halt der Rennsport ab und zu mal. Ich erinnere mich an ein Rennen, wo Mika Häkkinen damals, der ja weit, weit in Führung lag in Barcelona, in der allerletzten Runde einfach mal das Auto kaputt gegangen ist und Schumi hat abgestaubt gewonnen. Finster, aber so ist der Rennsport eben manchmal. Und entsprechend wird sich Lewis Hamilton ein bisschen ins Fäustchen gelacht haben. Er war zwar weitgehend fehlerfrei unterwegs an diesem Wochenende, war aber auch nicht ganz so schnell. Also nicht ganz so schnell wie Leclerc und auch nicht ganz so schnell wie eigentlich alle, die da vor ihm rumgefahren sind. Namentlich beide McLaren, beide Mercedes. Ja, mit Russell hat er sich so ein bisschen duelliert, aber ja, sehr, sehr zu seinem Nachteil am Ende des Tages. Es hat irgendwie die Pace gefehlt. Bei Hamilton, vielleicht kommt er mit dem Kurs auch nicht so gut klar, vielleicht ist es da ganz ähnlich wie bei George Russell. Nicht vergessen dürfen wir natürlich auch, dass Lewis Hamilton im Grand Prix sich dann direkt nach dem Start einen Schaden eingefangen hat an seinem Auto. Da hat er sich mit Franco Colapinto duelliert, der Argentinier hat nicht nachgegeben und da sind sie ein bisschen aneinander geraten. Da war Lewis Hamilton nicht wirklich amused. Ich fand's ehrlich gesagt, jetzt in Ordnung wäre jetzt auch übertrieben, aber es war ein Rennzwischenfall, wie er am Stadion passieren kann.
Ja,
ein Max
halt
Verstappen fährt jetzt da auch nicht anders.
Noch im,
ne?
Rahmen.
Ja. Ja, aber ich glaube, wenn man gegen Max Verstappen und seine Methoden nichts sagt, dann darf man Franco Colapinto da auch nicht ans Bein pinkeln. Das war jetzt nicht schlimmer. Ne? Und er war schneller zu diesem Zeitpunkt, das darf man auch nicht vergessen. Lewis Hamilton hat da gerade ein bisschen Schwung verloren, weil vor ihm Max Verstappen sich gedreht hat übrigens. Das haben wir auch noch gar nicht angesprochen. Und Franco Colapinto war da so ein bisschen einer der Profiteure, hat sich drumherum geschlängelt. Na, war dann halt schneller als Lewis Hamilton und wollte völlig zu Recht vorbei. Hamilton hat nicht nachgegeben. Ja, so passiert es eben manchmal. Aber infolgedessen hat Lewis Hamilton halt einen Schaden am Auto gehabt und deswegen konnten wir die wahre Pace seines Ferrari im Rennen auch nicht wirklich sehen, nicht wirklich beurteilen. Er ist dann da halt gemütlich auf Platz 7 rumgetrudelt und hat eben von der Strafe von gegen Charles Leclerc dann auch profitiert, muss man sagen. Du hast es schon gesagt, er hat jetzt in der WM ein paar Punkte aufgeholt auf ihn. Ja, trotzdem. Ich glaube, Ferrari wird so semi-zufrieden sein. Ich glaube, sie werden da weiter in sich gehen und schauen, dass sie die Upgrades dann weiter verstehen, weiter optimieren und näher an die Spitze kommen. Insgesamt müssen sie halt einen Sprung machen. Ja, McLaren hat es gezeigt, wie es geht. Auch Mercedes wird nicht schlafen. Red Bull, ja, muss man wieder mit rechnen tatsächlich. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor Pierre Vacher. Der hat den Kopf aus der Schlinge gezogen und wirklich ein gutes Upgrade ins Auto gebracht. Teamchef Lauren Mekies war da auch sehr angetan. Er war sichtlich erleichtert und gelöst in den Interviews. Also ich glaube, Red Bull ist wieder in der richtigen Spur. Die dürfen wir eh nicht abschreiben. Es wird mega, mega spannend.
Ja, und jetzt kommen wir mal zu den Strafen und gehen da mal präzise und kompakt durch. Wir haben es ja jetzt mehrfach schon angesprochen. Insgesamt gab es 8 Verfahren während des Rennens. Ja, einmal hatten wir am Anfang die gelben Flaggen kurz vor der Safety-Car-Phase. Da wurden Ocon, Alonso und Albon dabei erwischt, wie sie an der Unfallstelle von Isaac Hadjar trotz der gelben Flaggen zu schnell gefahren sind. In allen 3 Fällen gab es aber tatsächlich keine Strafe. Dann hatten wir Russell vs. Verstappen. George Russell und Max Verstappen, die mussten bei den Kommissaren vorsprechen nach dem Rennen, weil sich beide Autos kurz vor dem Ende des Rennens im Zweikampf berührt hatten. Und bei dem Kontakt, das war in Kurve 1, war dann ein Stück von Russells Frontflügel auf der Strecke geblieben. Da gab es aber auch keine Strafe und wichtig, beide, also sowohl Russell als auch Verstappen, plädierten vor den Kommissaren darauf, dass es ein normaler Rennunfall war. Da gab es also keine Vorwürfe in beide Richtungen, also alles entspannt. Und jetzt wird es spannend, denn es geht um Gasly versus Lawson.
Naja, gegen Liam Lawson gab es durchaus Vorwürfe und zwar vor allem dann direkt im Netz, auf Social Media, überall, auch bei uns in den Kommentaren, wurde er schon zum nächsten Pastor Maldonado gekürt. Freunde, hingehört, es ist tatsächlich anders, als man im ersten Moment gedacht hätte. Wir alle dachten wahrscheinlich im Affekt erstmal, Liam Lawson hat sich da vertan und hat Pierre Gasly da abgeschossen. Der arme Gasly hat sich ja wirklich überschlagen. Also es war ein spektakulärer Unfall, nicht ganz ungefährlich, ist zum Glück ja glimpflich ausgegangen. Die Situation war aber so: Pierre Gasly hat Liam Lawson überholt. Liam Lawson war dann aber innen, wollte nicht ganz nachgeben. Und es sah auf den ersten Blick so aus, als hätte er sich dann einfach verbremst, ist mit Untersteuern dann in Pierre Gasly reingerutscht und so kam es dann zum Kontakt. Und alle haben sich gewundert, warum es denn nicht sofort eine Strafe gibt oder zumindest ein Verfahren. Die Rennkommissare wollten sich das nach dem Rennen anschauen, haben das auch getan und da kamen dann Telemetriedaten zum Einsatz. Die Fackeln und Mistgabel, die da auf Social Media ausgepackt wurden, könnt ihr alle wieder einpacken. Folgendermaßen war es nämlich, bei Liam Lawson ist beim Anbremsen der fünfte Gang gebrochen. Ja? Sprich, das Auto war schwer zu kontrollieren, beziehungsweise nicht mehr zu kontrollieren. Und genau dieser Kontrollverlust hätte normalerweise zu einer Strafe geführt. Genau dieser Kontrollverlust war ja dann auch schuld daran, dass die beiden aneinander geraten sind. Aber ein Defekt am Auto war es und kein Fahrfehler. Das hat die Rennkommissare dann noch überzeugt davon. Wie gesagt, die Telemetriedaten haben es bewiesen, der Gang ist gebrochen. Somit keine Strafe gegen Liam Lawson und bitte, bitte wieder freundliche Worte dem Armen gegenüber. Der hatte sowieso kein leichtes Wochenende.
Ja, und da hatten wir noch Leclerc gegen Russell in der letzten Runde. Der Kampf, auch da gab es einen Kontakt und auch hier haben die Kommissare auf einen Rennunfall entschieden. Und auch hier haben sowohl Charles Leclerc als auch Russell beide auch gesagt, das war ein normaler Rennunfall und dann gab es da eben auch keine Strafe. Aber wie ihr wisst, gab es ja Strafen, Dave. Und da hat Charles Leclerc natürlich auch eine große Rolle gespielt, leider
Ja,
für ihn.
ganz, ganz richtig. Wie gerade schon mal angedeutet, im Kampf um Platz 3 gegen Oscar Piastri hat er sich daneben gedreht, ja, in Kurve 3. Das war die letzte Runde, ne, meine ich. Und infolgedessen, er ist ja leicht eingeschlagen dann in der Mauer. Das Auto war nicht komplett kaputt, aber es war beschädigt. Ja, die Aufhängung war ein bisschen krumm. Irgendwie ging es da nicht mehr so richtig voran. Er hat gesagt, er konnte nicht mehr ordentlich nach rechts lenken. Und folglich hat er dann auch das zum Anlass genommen und die Strecke an vielen, vielen Stellen abgekürzt. Auf dem schnellsten Weg ins Ziel. Er wollte sich da noch retten, wollte seine Punkte retten, hat auch die Schikane unter anderem ausgelassen. Das geht natürlich nicht. Die Kommissare haben ihn dafür bestraft, tatsächlich, für das Abkürzen. Ja. Und er hat dafür eigentlich eine Durchfahrtsstrafe bekommen. Die konnte er natürlich, weil das Rennen dann eben zu Ende war, nicht mehr absitzen. Strafe wurde umgewandelt, eine 20 Sekunden Zeitstrafe. Dementsprechend hat er dann Plätze verloren, ist am Ende dann als Achter gewertet worden, hatte aber noch ein bisschen Glück im Unglück. Die Kommissare hätten ihn nämlich auch dafür bestrafen können, dass er potenziell mit einem, naja, nicht mehr fahrtüchtigen Auto da weitergefahren ist. Das darf man eigentlich nicht. Aber ich glaube, mildernde Umstände, davon haben sie auf jeden Fall abgesehen. Sonst hätte es da nochmal eine Strafe gegeben. Ich glaube, der arme Leclerc ist auch so schon im wahrsten Sinne des Wortes gestraft genug, oder?
Ja, und dann haben wir noch die letzte Strafe des Tages gegen Max Verstappen. Haben wir auch vorhin schon besprochen. Also nach seinem Reifenwechsel in Runde 6 hat er da die Linie bei der Boxenausfahrt überfahren. Dafür hat es dann eine 5-Sekunden-Strafe gegeben. Jetzt ist die einzig große Frage da, weil es war auch deutlich, warum erst nach dem Rennen die Stewards haben das folgendermaßen begründet. Und ich zitiere jetzt. Sie haben gesagt, zum Zeitpunkt des Zwischenfalls gab es nur begrenzte Videoaufnahmen zur Beweisführung. Wir haben deshalb entschieden, die Angelegenheit nach der Zieldurchfahrt zu untersuchen, um zu sehen, ob es besseres Material gibt, vielleicht auch aus anderen Blickwinkeln. Das war auch der Fall, haben sie gesagt. Darauf war zu sehen, dass die Außenkante des linken Vorderrads die durchgezogene Linie berührt hatte. Wundert mich insofern ein bisschen, als dass wir im TV tatsächlich das auch sehr klar sehen konnten, während des Rennens schon. Also, aber gut, lieber etwas später entscheiden als falsch entscheiden. Und deswegen geht das schon so in Ordnung. Und wir haben noch zwei, drei kleine Sachen, die wir dann aber in den Fahrernoten ausführlich besprechen. Und zwar einmal Hülkenberg, der ist direkt, ja, am Anfang ausgeschieden, Getriebeprobleme hat er gehabt, wieder mal großes Pech. So ein bisschen die Koks bei Audi, ja. Also Getriebe ist bei denen so ein bisschen mit Gremlins verseucht. Das haut noch nicht so ganz hin.
Na, auch im
Ansonsten
Sprint,
sind sie ja.
ne? Im Sprint ist ja der Audi
Ja.
in Feuer und Flammen aufgegangen vom Hulk, der arme Hund.
Ja, also da ist noch ein bisschen der Wurm drin, aber ansonsten sieht es ja relativ okay aus. An der Zuverlässigkeit müssen sie aber noch arbeiten. Colapinto war natürlich ein Highlight, da werden wir in
Oh
Fahrernoten
ja.
drauf eingehen. Der hat wirklich ein sehr gutes Wochenende hingelegt und Gasly auch tatsächlich geschlagen. Im Rennen natürlich konnte Gasly nicht zeigen, ob er ihn da noch besiegen hätte können, aber davor, das ganze Wochenende, hat Colapinto wirklich sehr gut ausgeschaut. Und so ein bisschen Comeback, die Williams haben ein Update gebracht und das hat anscheinend auch ganz gut gezündet. Ja, es sind beide in die Punkte, Platz 9, Platz 10, haben natürlich da auch ein bisschen von Ausfällen vielleicht profitiert. Ja, der ein oder andere, der da rausgeflogen ist, wäre dann wahrscheinlich auch vor ihnen gelandet, aber nichtsdestotrotz haben eine gute Rolle gespielt, haben auch gut gekämpft und beide sozusagen ein bisschen Informationsflug unterwegs gewesen, wobei man auch da sagen muss, Carlos Sainz, der hat sich inzwischen schon ziemlich als Nummer 1 etabliert, auch er hatte ja seinen Teamkollegen Albon im Griff, aber Albon hat auch das ein oder andere Highlight gesetzt und hat sich da auch zwischenzeitlich gegen Verstappen, obwohl er eigentlich gar nicht wirklich Chancen hatte, gewehrt und war giftig, also da ist auf jeden Fall der Spirit da und wenn ihr den Spirit hättet, auf Abo zu drücken, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt, dann würdet ihr uns eine sehr, sehr große Freude machen. Wie gesagt, es kommt dann am nächsten Tag, also morgen, direkt die Fahrernoten-Episode hoffentlich. Ja, wir geben für euch weiterhin Gas und ja, würden uns freuen, wenn wir uns da oder in den Kommentaren sehen. Schreibt uns gerne eure Meinung zu allem, was wir hier gerade so besprochen haben. Ist uns auch sehr, sehr wichtig und interessiert uns.
Ja, ihr merkt, es gibt noch eine ganze Menge zu besprechen. Es war ja ein toller Grand Prix, das möchte ich abschließend noch sagen. Wirklich unterschiedliche Strategien haben wir gesehen. Action durch die Bank von vorne bis hinten. Viele schöne Kämpfe. Es war spannend bis zum Ende. Ein bisschen Chaos, auch ohne Regen. Wie hat es euch denn gefallen? Das könnt ihr uns sehr gerne in den Kommentaren sagen. Wie immer, wir diskutieren liebend gerne mit euch. In diesem Sinne, Freunde, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao, ciao.